Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Karl Rudolf Korte über das politische Geschehen, vor allen Dingen in Berlin, aber auch in Rheinland-Pfalz und Hessen sprechen. Und es ist heute eine besondere Folge, denn es ist unsere 10. Herr Korte.
Mein Gott, da muss man ja was aufmachen. Das ist ja beeindruckend.
Wir sind kurz davor, die Champagnerkorken knallen zu lassen. Ich habe mir im Vorfeld gefragt, wer es eigentlich mit wem aushält, Sie mit mir oder ich mit Ihnen. Ich habe eine Antwort gefunden und Sie?
Ich auch, aber ich verrate sie nicht.
Ich behalte es auch für mich. Das ist ja auch die Kunst unserer Beziehung, manchmal auch schweigen zu können.
Ja, das stimmt. Schweigen ist aber natürlich auch immer ein Ausdruck eigentlich von Vertrauen, ne? Haben wir ja immerhin schon bei 10 Folgen versuchsweise aufgebaut.
Und ich glaube auch, dass auf Schweigen Beziehungen, also auch große Beziehungen beruhen können, dass man manchmal
Ja.
einfach
Also
nicht
Sie
alles.
meinen, unsere Beziehung hat noch Potenzial.
Also mindestens für eine weitere 0 hinter der 10, wenn nicht sogar für 2. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihre Zukunftspläne aussehen, Herr Korte, aber ich habe Zeit.
Ja, also wir sollten es nicht übertreiben, aber wir sollten natürlich erstmal die Wahl und die Regierungsbildung noch abwarten. Das würde wahrscheinlich ganz gut passen, wenn uns dann noch Zuhörerinnen und Zuhörer folgen.
Wenn uns Zuhörer folgen und ich habe das Gefühl, wenn ich mir so die vergangenen 9 Folgen und auch das Programm für heute wieder anschaue, dass ich zumindest keine Angst habe, dass uns die Gesprächsthemen irgendwann mal ausgehen könnten, weil es politisch nicht mehr viel zu besprechen gäbe.
Das stimmt, es ist eine hohe Dynamik in der Mainzer Republik, aber eben auch in der Berliner Republik. Was aber auch an uns als Wählern liegt, ne? Weil wir es nicht allen so ganz einfach und eindeutig machen, sondern weil wir doch sehr ambivalent unterwegs sind, auch getrieben sind in der Aufregungsdemokratie von Dynamiken, die man noch gar nicht so richtig überschauen kann.
Ich erwische Sie ja, Herr Korte, quasi geistig schon im Zug nach Berlin. Brauchen die Ihre Hilfe dort oder was machen Sie da?
Immer. Das ist auf dem Markt, auch in Berlin, da braucht man immer Hilfe, aber hier geht es konkret unter anderen Themen, aber auch um Vortrag, den ich da halte. Insofern ist das eine Kombination immer aus Beratung auf Informationsaufnahme, neue Lageeinschätzung gewinnen und dann auch gleichzeitig inhaltlich etwas abwerfen.
Ich muss bei Beratung immer dran denken, dass unser Medienanwalt bei der VRM an dieser Stelle viele Grüße an Herrn Professor Dr. Russ in seinem WhatsApp-Status stehen hat. Guter Rat ist teuer, was ich bei einem Anwalt immer sehr lustig finde. Musste ich jetzt bei Ihnen auch gerade dran denken, wenn Sie von Beratung sprechen.
Ja, klar. Sozialwissenschaftler sind alle nicht bezahlbar.
Vor allen Dingen die, die in der ständigen Feldforschung tätig sind, ja.
Ja, das macht die Sache so interessant. Journalisten könnten das von sich auch behaupten, aber ich habe natürlich auch viele Journalisten vor allen Dingen auf Parteitagen erlebt, die nicht im Feld waren, sondern die in der VIP-Lounge der Journalisten allein ausgeharrt haben und gar keinen Versuch gestartet haben, manchmal auch über mehrere Tage nicht mit den Delegierten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das ist auch ein Teil meiner Beobachtung, auch Teil der Feldforschung.
Jetzt natürlich im Gros eine ganz böse Unterstellung, Herr Korte. Ich verweise nur darauf, dass es in der Loge immer sehr leckeres Essen gibt und man als Journalist ja manchmal denkt, man muss ja mit Leuten gar nicht reden, sondern könnte den Leuten ja eh das Wesentliche erklären. Das habe ich natürlich mit einem
Das,
Augenzwinkern gesagt.
ja, so wirkt das. Und in der Tat kommen ja dann auch immer Spitzenpolitiker da rein und setzen auch was ab. Ihre Deutung der laufenden Rede, was auch immer, das ist sehr interessant. Und dann sammeln sich die Journalisten drumherum und man spricht sich untereinander ab, wie man die Rede dann fand. Also ich habe da natürlich auch andere Beobachtungen gemacht, aber oft auch diese. Und das war für mich in den ersten Jahren schon ein bisschen irritierend, muss ich sagen.
Wenn Sie das mitbekommen haben, standen Sie ja selbst im Buffet in der Loge.
Ja, aber ich musste ja irgendwann auch mal essen. Das ist doch der Grund. Und außerdem als Feldforscher muss man auch in die Loge gehen, um was dort los ist. Also, aber da kann man ja punktuell sein, aber nicht über Tage sich einschließen. Das war irritierend. Also geht natürlich nur bei SPD und CDU, teilweise auch bei FDP, bei den Grünen ist es ja, da gibt es nur Wasser und Brezel und sonst nichts. Das ist so karg immer schon gewesen. Da hält sich niemand auf.
War ja früher unter anderem vor meiner jetzigen Station 4 Jahre Sportchef bei der VRM und war da ja auch Berichterstatter von Mainz 05 und Teilnehmer unzähliger Auswärtsreisen in diverse Ecken Deutschlands und da haben wir unter anderem tatsächlich auch vor dem Spiel die Vereine bzw. Stadien auch immer an der Qualität des Caterings im Presseraum beurteilt. Da gab es manche, die haben dazu verleitet, direkt doch weiter rauszugehen und bei manchen ist man vielleicht etwas länger sitzen geblieben und hat sich einen Teller mehr gegeben.
Ja, das fällt mir hier bei Mainz 05 auch auf. Wenn man da im Logenbereich ist, habe ich mit meinem Enkel auch schon mehrfach gemacht. Das ist interessant zu beobachten, weil man schon den Eindruck gewinnt, weil die Stunden vorher da sind, dass das Essen offenbar wichtiger ist als das Spiel, weil man auch während des Spiels dort Leute essen sieht. Das ist manchmal irritierend, weil es dann die Relation zwischen Spiel und Essen verschiebt.
Und man ja auch Running Gag damals von Klaus Hafner, dem langjährigen legendären 05-Stadionsprecher, zu Beginn der zweiten Halbzeit die Hälfte der Haupttribüne auch noch in der VIP-Loge verweilt und eben nicht auf der Tribüne und die sich erst etwas nach und nach wieder füllt.
Ja, also man setzt offenbar dann andere Prioritäten, natürlich ins Gespräch vertieft, wahrscheinlich auch über das Spiel, was man bis dahin gesehen hat, aber man möchte eben andere Dinge auch wahrnehmen. Es ist ein sinnliches Großereignis. Alle Sinne sollen eben bedient werden, ganz offensichtlich.
Apropos sinnliches Großereignis, Herr Kort, ich stehe in meiner Berufsbranche ja auch immer dafür, steile Überleitungen herzustellen. Wie sinnlich war denn für Sie das Großereignis, was sich letzte Woche abgespielt hat, als die SPD sich dann doch auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten festgelegt hat?
Ja, man könnte sagen, Schönheit des Machtverzichts, ne? Oder Langmut im Ausharren, Anmut im Abgang, wenn das jetzt auf Sinnlichkeit abspielt. Nein, das war schon kurios, jetzt aus der Situation der Parteivorsitzenden geradezu desaströs, dass das über Tage sich so hingezogen hat. Denn wenn es aus Sicht der Parteiführung Scholz hätte werden sollen von Anfang an, dann hätten sie natürlich das verkürzen müssen, dass die Verzichtserklärung hätte früher erfolgen müssen. Andererseits kann eben sein, dass Pistorius auch ein bisschen ausgetestet hat. Vielleicht hat er auch Signale bekommen, dass Scholz vielleicht doch verzichtet, auf seine Auslandsreise nochmal in sich geht und hat damit auch nochmal dokumentiert, dass er nicht mit allem einverstanden war, was Scholz ihm als Verteidigungsminister in den letzten Monaten letztlich gegeben hat, weder an Geld noch Material, Ressourcen, Zeit. Da war Scholz ja mehr auf Mützenichs Seite. Ganz klassisch Friedenskanzler und nicht der, der für Kriegstüchtigkeit sich einsetzt. Und es kann auch so eine Retourkutsche gewesen sein. Also man kann da viel hinein interpretieren, aber es hilft natürlich nicht einer Partei 3 Monate vor der entscheidenden Bundestagswahl. Sowas macht man, wenn man Parteivorsitzende sucht. Da war ja Scholz auch im Rennen, da war Pistorius damals im Rennen. Also viele über Monate sich warm laufen und ihre Positionen verkünden. Da macht das Sinn. Aber Vielfalt im Vorfeld einer Auswahl, dann noch gegen einen Kanzler, ist natürlich eine schwierige Konstellation.
Mal die SPD ja in dieser Findungsphase beim Stichwort Parteivorsitzende bei diesen Duo-Lösungen damals ja Vorreiter war in einem wochen- oder monatelangen Casting, als ja diese ganzen Vorstellungsrunden da
Ja.
getrieben worden sind. Aber sonderlich förderlich für die Rolle von Olaf Scholz, der ja immerhin auch amtierender Bundeskanzler ist, war diese ganze Chose ja jetzt nicht. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie realistisch das gewesen sein könnte, dass es doch nicht Scholz wird, oder war das am Ende nur dieser Kommunikation geschuldet, dass dieser Eindruck hätte entstehen können?
Das wird man historisch nacharbeiten müssen, wenn die Wahl vorbei ist und wenn vermutlich dann auch Abrechnungen laufen. Das ist im Moment schwer zu beurteilen in so einem laufenden Prozess. Jeder hat da seine eigenen Wahrheiten, aber es muss natürlich darum gehen, und die SPD hat es bei dem letzten Wahl hinbekommen, aber davor oft auch verstolpert, eine sehr personenbezogene, überzeugende Argumentation hinzubekommen und den richtigen Zeitpunkt. Das haben sie selbst oft nicht gut hinbekommen. Und da ist dieser Wahlkampf jetzt auch wieder für die Startphase schwierig. Und ich meine, die Konstellation ist natürlich kurios, weil es ein von allen Werten der unbeliebteste Bundeskanzler ist, dem wir, was die Messwerte hergegeben haben, und gleichzeitig ein von Anbeginn populären Ressortminister, der eben für die SPD auch steht. der ja eben diametral entgegengesetzte positive Werte hat. Das ist eine kuriose Konstellation, die es in der Geschichte so zum zweiten Mal ja auch nicht gab. Und dass man sich als Partei dann für den entscheidet, der die schlechtesten Werte hat, ist, glaube ich, auch in den Jahren danach noch sehr erklärungsnotwendig. Und allein zu sagen, weil er es einmal als Kanzler so auch aus der Aufholjagd geschafft hat, wäre, glaube ich, eine verkürzte Argumentation.
Ich habe mich ja im Nachhinein gefragt, als ich mir das Video von Boris Pistorius angesehen habe, was die Nachricht darin ist, wenn der Bundeskanzler ohnehin die ganze Zeit fester Kandidat gewesen sein sollte der SPD, warum dann Boris Pistorius ein extra Video drehen muss, um seinen Verzicht zu erklären, also einen Verzicht auf etwas, was augenscheinlich aus einer anderen Perspektive ja gar nicht zur Verfügung gestanden hätte, es sei denn, es hätte zur Verfügung gestanden und deswegen würde dieses Video gerechtfertigt oder verkürzt gesagt, andersrum wäre eine Nachricht draus geworden, wenn Pistorius ein Video gedreht hätte und gesagt hätte, er steht zur Verfügung, oder?
Ja, er hatte halt 2 Tage vorher da in, ich glaube, es war die Veranstaltung in Passau, ist nicht wirklich ausgeschlossen. Nur die Papstwahl hat er ausgeschlossen und das hat natürlich viel nochmal befeuert. Und innerhalb der SPD haben ja auch wichtige Akteure, beispielsweise aus der Landesgruppe in NRW, nicht irgendwelche, sondern aus der größten Landesgruppe, dann auch Position für ihn bezogen. Das hatte ja alles eine Vorgeschichte. Aber das Video war insofern interessant, weil es nicht authentisch Pistorius war. Es war für Pistorius viel zu lang und es hatte viele Floskeln, die Pistorius normalerweise nicht verwendet, weil er spricht anders, klarer, eindeutiger, persönlicher. Das ist sein Stil und das war dieses Video nicht.
Also wurde es ihm aufgeschrieben. Also nicht im Sinne von aufgezwungen, sondern es war ein vorbereitetes Video mit gezielten,
Es war
gesendeten
vielleicht,
Inhalten.
naja, es war vielleicht der Teleprompter des Kanzlers.
Vielleicht war da noch, stimmt, und das letzte war die Rede vorher vom Abend des Ampel aus, ja.
Ja, man kann da viel hinein Geheimnissen. Nach der Wahl wird das alles klar werden. Da bin ich ziemlich sicher, dann werden die Dinge nochmal rausgeholt und aufgearbeitet, wie das war. Wie die Wahl ja auch interessant ist, 23. Februar ist der Geburtstag von Klingbeil, also von dem Parteivorsitzenden, und der Geburtstag von Britta, von der Frau Scholz, Britta Ernst. Also will die SPD das zu einem Jubeltag machen, das kann man verstehen.
Also Lars Klingbeil stelle ich jetzt mal provokativ in den Raum. Wenn die Wahl dann erwartungsgemäß durchwachsen gelaufen sein wird, aus SPD-Sicht der kommende starke Mann auch in parlamentarischen Funktionen abseits der Parteispitze.
Ja, und Pistorius auch. So ja, interessant. Wir kennen ja den Wählertyp Koalitionswähler, obwohl man mit Erst- und Zweitstimme natürlich keine Koalition wählen kann, aber in der Anmutung hat man manchmal das Gefühl, auch vielleicht in der Abstimmung mit dem Lebenspartner, dass man eine Koalition wählt. Und da haben ja viele durchaus vor Augen jetzt schon, wenn es zu zwei Parteien kommen sollte, dass es die Merz-Pistorius-Variante geben könnte. Das kann der SPD natürlich auch helfen, für alle Pistorius-Fans vor allen Dingen, dass das eine Konsequenz wäre, wenn es zu einer Zweierkoalition kommt. Aber Dynamik lässt auch ganz andere Koalitionen noch denkbar. Wir kennen ja die wieder aktualisierte Grundmandatsklausel, die vermutlich den Freien Wählern und auch den Linken helfen wird, in den Bundestag zu kommen. Und damit die Parteivielfalt so ist, dass zwar Abwehrkoalitionen gegen die AfD auch ohne Dominanzparteien möglich sein werden, aber man vielleicht auch aus der zweiten Position heraus sich Mehrheiten mit mehreren Parteien organisieren kann.
Aber haben Sie das Gefühl, Herr Korte, dass wir jetzt beim ersten Versuch eines Dreierbündnisses auf Bundesebene erlebt haben, wie es ausgehen kann, wenn man sich verhakt, dass das große Erfolgsaussichten hat, wenn wir zukünftig mindestens von drei, aber nicht vielleicht sogar von vier Partnern sprechen, so wie Sie es gerade in Aussicht gestellt haben?
Ja, das kann so sein, aber es hängt davon ab, wie wir heiligen, das, was die Demokratie ausmacht, das Mehrheitsprinzip und die Kompromissbildung. Diese Regierung ist ja nicht nur am Geld gescheitert, wenn wir jetzt heute lesen, dass beispielsweise Nachtragshaushalt gar nicht mehr notwendig ist, weil das Geld reicht. Da ist man erstmal sehr irritiert. Woran ist eigentlich die Koalition dann zerbrochen, wenn das Geld ja doch da war? Dann ist es der Konfliktregulierungsmechanismus, der eben nicht mehr funktioniert hat, über viele Monate sich eben mit unterschiedlichen Interessen zu einigen. Und die Parteien hätten ja über Jahre jeder Opposition es schwer gemacht, denn sie haben das Ökologische, das Wirtschaftsliberale, das Soziale zusammenbinden wollen. Das ist schon sehr umfassend. Was hat man da als Opposition noch in der Hand gegen diese drei Großinteressen? Und das hat ja auch über Monate funktioniert, aber danach eben nicht mehr. Also man hat sich nicht mehr einigen können. Also brauchen wir eine Rückerinnerung an das wichtigste Instrumentarium, Mehrheitsregeln zu achten, die die AfD ohnehin bekämpft, und Kompromisse zu finden, die eben nicht als faule Kompromisse dann einfach nur dargestellt werden, sondern die das ausmachen, was die Dynamik des Miteinanders auch auszeichnet bei unterschiedlichen Interessen, um den Kuchen für alle am Ende größer zu machen. Und ich glaube, unter diesen Bedingungen Mehrheitsregeln zu achten, sich dessen nochmal bewusst zu machen, dass die organisierte Freiheit diese Institutionalisierung braucht, dieses Instrumentariums, und Kompromisse wichtig sind, sie gemeinsam offensiv auch zu schließen, können auch unter drei, vier, auch fünf Parteien es gelingen, eine Bundesregierung zu stellen. Vielleicht nicht unter diesen stabilitätsfanatischen Vorstellungen. Sie sind wahrscheinlich auch ein Anhänger des Stabilitätsfanatismus.
Absolut, ja.
Ja, das war mir klar. Sondern man muss vielleicht ein bisschen mehr Labilität wagen. Das kann
Sagt
ungewohnt
jetzt
werden.
der Wissenschaftler von uns beiden.
Oder wir müssen in anderen Kategorien denken, also Rotation nach der Halbzeit vereinbaren oder dass der kleinste Partner, die kleinste Partei in einer Vier-Parteien-Koalition die Kanzlerin oder den Kanzler stellt. Warum nicht? Weil systemisch ist er ja auf Kompromiss angewiesen, weil er von selbst nie in eine Mehrheitsrolle kommt. Er ist also der idealste Vermittler. All das kann man sich auch neu vorstellen mit mehr Parteien. Es muss nicht so enden, dass alle Regierungen vorzeitig scheitern.
Hier in Rheinland-Pfalz zeichnet die SPD tatsächlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten aus, dass sie eine enorme Geschlossenheit in ihren Reihen hat und vor allen Dingen deswegen auch eine hohe Mobilisierung und ein Teamgefühl, wenn es auf Wahlen zugeht. Deswegen ja schon die jahrzehntelange Regierungsbeteiligung. Was glauben Sie denn, wie sehr das die SPD jetzt auf Bundesebene beziehungsweise ja in jedem einzelnen Ortsverein hinbekommt, die jetzt doch schon immer größer wordende Zweifel an Olaf Scholz wieder geschlossen zu bekommen, um eben die Reihen zu schließen und als eine SPD aufzutreten?
Das ist sehr schwer, das haben wir hier auch schon erörtert, denn es geht um den Straßenwahlkampf der Mobilisierung und wer mobilisiert jetzt sehr gerne für den Kanzler oder hätte lieber für andere mobilisiert, da sind, glaube ich, viele Mitglieder ganz eindeutig. Andererseits, wenn Sie sich die Perspektive überlegen, vielleicht als Zweiter über die Ziellinie zu gehen und dann Pistorius als Vizekanzler zu haben, wäre das vielleicht ein kleiner Trost, aber so denkt natürlich niemand offiziell im Rahmen von Mobilisierung für die SPD, weil man natürlich auf Sieg setzt. Und es gibt ja auch die Wahlsiegerkonferenz jetzt extra noch. Aber das ist nicht zu verkennen. Das wird an den Ständen der SPD eine Rolle spielen, sowohl von den Besuchern der Stände als auch von denen, die hinter dem Stand stehen und dafür werben. Das ist einfach nicht aus der Welt zu schaffen, nur mit einer Entscheidung, die eben im Präsidium jetzt für Scholz als Kandidaten gefallen ist.
Heißt aber auch, wenn man sich ja, weil sie ja eben auch den Vizekanzler Pistorius ins Spiel gebracht haben, wenn man sich jetzt gewisse Szenarien nach der Neuwahl vor Augen hält und ja ausschließt, dass Olaf Scholz unter oder mit Friedrich Merz eine zweite Rolle spielt, dass es auch gut sein kann, dass nach dieser Wahl die politische Karriere von Olaf Scholz beendet ist.
Ja, wenn die SPD nicht den Kanzler stellt, wird Scholz keine Rolle mehr spielen. Gab schon mal einen Kanzler, der auch davon ausging, dass er weiter eine Rolle spielt. Sie glauben doch nicht, ne? Diese Formulierung, die ja wir in dem Merkel-Buch, was in diesen Tagen erscheint, ja dann nochmal auch lesen werden, wie sie damit umgegangen ist damals. Also das ist nicht vorstellbar. In anderen Ländern durchaus. Ich denke an Cameron, der als Premierminister nochmal in einer konservativen Regierung als Außenminister aufgetaucht ist. Es mag in einigen Ländern das geben, aber bei uns gibt es diese Tradition nicht.
Gut, und bei Cameron war ja erst noch ein paar Jahre Pause dazwischen.
Ja,
War ja
das
jetzt
stimmt.
nicht direkt danach.
Das stimmt. Also jetzt setzen Sie auch noch darauf, dass er nach ein paar Jahren dann wiederkommt. Das ist ja doch eine interessante Interpretation.
Ich bin völlig wertneutral dieser Frage gegenüber, wollte jetzt nur unseren vielen Zuhörern da draußen den Kontext, den sie eben angerissen haben, zur Vervollständigkeit halber, wenigstens so tun, als wüsste ich, wovon sie reden, Herr Kortes, manchmal.
Ja, die Leserinnen und Leser nicht und die Hörerinnen und Hörer bitte nicht unterschätzen. Das ist
Nein.
klar. Das ist die eigene Realität von Chefredakteuren, die auch drüber sind. Das ist wahrscheinlich dann die Parallele, die auch zum Bundeskanzler passt. Alles, was man von ihm hört, ist er auch in seiner eigenen Realität und hat die Dinge schon weitergedacht und weiß auch mehr über alles und auch, dass er Wahlsieger ist. Und das ist zum Teil auch wichtig. Das ist ja ein Hochfest der Autosuggestion, auch bei Wahlkämpfen. Damit kann man andere mitreißen. Wenn er selbst zweifelt und man würde das erkennen, wäre das für die Partei auch ganz schlecht.
Weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich mich geehrt oder gekitzelt fühle, wenn ein renommierter deutscher Politikwissenschaftler Parallelen zwischen in dem Fall mir und dem Bundeskanzler zieht, wäre das ja vielleicht Grund zur Anerkennung. Wenn ich jetzt aber den Kontext unserer vergangenen jetzt 9 3/4 Podcast-Folgen zusammenfasse, fühle ich mich dann eher gefoppt,
Das überlasse ich jetzt Ihrer Interpretation, wie Sie mit diesem
Korte.
imperialen Anspruch umgehen.
Apropos imperialer Anspruch, jetzt bin ich irgendwie, und das meine ich auch nicht böse, im Osten gelandet, beziehungsweise bei BSW, wenn ich um Koalitionsinhalt und Frau Wagenknecht mich beschäftige. Dort ist es ja jetzt tatsächlich gelungen, in 2 Fällen eine Koalition beziehungsweise einen Koalitionsvertrag aufzusetzen. Die eine in, ich sage jetzt immer, ihren Farben Brombeere und die andere in 2 Farben. Ich weiß nicht, haben Sie schon eine Definition dafür?
Nee, noch nicht so richtig. Muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie also das Rote und das Lilane, wie man das in eine besondere Konstellation überführen kann, dass es sich auch einprägt. Ne? Wir brauchen ja Begrifflichkeiten, die 15 verschiedenen Formate prägen. Aber ich fand jetzt sehr interessant bei der Präsentation des Regierungsvertrags. In Erfurt war ja auch die Beleuchtung in lila. Und lila ist ja eigentlich nicht meine Brombeerfarbe, sondern es ist ein Teil der Brombeere. Sie kann auch was Lilanes haben, aber es ist eigentlich jetzt die klassische Farbe von BSW geworden. Und auch manche lilanen Krawatten an Herrn Vogt habe ich auch entdeckt. Das kann dann schon ein bisschen irritieren, wenn dann zu viel lila ist. Denn die Brombeere hat ja eben viel Schwarz in der Werdung, und hat durchaus eben auch Rotes und auch natürlich lila Elemente, gerade im Prozess der Werdung. Es ist schwer zu pflücken. Es schmeckt richtig gut, wenn man den richtigen Zeitpunkt des Erntens erwischt. Es kann aber auch zu braunen Stellen führen, wenn man nicht aufpasst.
Vor allem kann man sich auch ganz schön in die Finger stechen.
Genau. Das ist, wenn man da nicht umgehen kann mit, ist es schwierig. Und der eine oder andere hat sich auch schon in die Finger gestochen. Aber die Annahme, über starke Personen auch etwas gestalten zu können, hat sich ja hier auch wieder bewahrheitet. Die Spitzenkandidatin der BSW in Thüringen hat sich ja doch in vielen Dingen von Anfang an durchgesetzt und gezeigt, dass Landesverbände fast immer in der Regel auch sehr selbstständig sind und sich nicht vom Bund reinregieren lassen.
Vor allen Dingen, Herr Korte, ohne dieses Bild jetzt überzustrapazieren, aber ich als Hobbygärtner kann ja auch sagen, bei so einer Brombeere weiß man ja auch erst, wenn man sie einmal angepackt bzw. oben reingeguckt hat, ob sich's schon verfärbt hat, ob die süß oder sauer ist. Das heißt, man muss es in jedem Fall ausprobieren.
Das stimmt, und das ist jetzt eben eine neue Variante, ohne zu vergessen, dass damit nur eine Pattkonstellation jetzt sich verfestigt hat. Es gibt ja keine Mehrheit. Es ist 44 zu 44. Man braucht also bei jeder Entscheidung, wenn alle da wären, eine mehr. Aber man kann natürlich auch Entscheidungen herbeiführen über Abwesenheit und so Mehrheitsbildung nach vorne bringen. Ich sehe da viele Möglichkeiten für Gesetze aus der Pattsituation, was einfacher ist als die Minderheitsposition.
Interessant, Herr Kort. Ich habe das Gefühl, in unseren nächsten 90 bis 900 gemeinsamen Podcast-Folgen werden wir noch das ein oder andere Mal auf die Koalition unter anderem im Osten, ob sie jetzt Brombeere heißen oder von Ihnen noch definiert werden müssten, schauen.
Kann ja auch zu Kiwi kommen, beispielsweise. Im Bund hatten wir das ja auch noch nie. Ne? Also
Ja.
schwarz-grün. Ne? Auf Bundesebene hatten wir das ja auch noch. Also es kann auch im Bund neue Formate geben. Haben wir ja vorhin auch besprochen schon. wenn es um neue Mehrheiten gibt, die dazu anregen, dann nochmal zu überlegen, wie man das dann als Begriff einhegen kann.
Und Achtung, Flachwitz, dann wird Andrea Kiewel Unterhaltungsministerin.
Ja, gegen Ende sollte aber kein Niveauverlust hier eintreten.
Ich bemühe mich, das jetzt noch ordentlich über die Bühne zu bekommen, Herr Korte.
Gut.
Denn die wichtigste Frage, wie immer am Ende, wie geht denn Ihre Woche noch so weiter? Jetzt haben wir schon gelernt, Sie schlagen in Berlin auf.
Ja,
Guter Rat
Berlin.
ist teuer, Sie beraten.
Ja, Berlin und Vorträge und so weiter, das ist diese Woche auch da, aber auch natürlich Seminarveranstaltungen in Duisburg und eine Klausurtagung auch mit dem Team der NRW School of Governance. Das ist diese Woche auch noch
Das passt alles in eine
viele
Woche bei
verschiedene
Ihnen.
Formate. Jeder Tag anders. Ist halt nicht so langweilig wie beim Chefredakteur.
Ja, also was ich hier in diesem Podcast über den Alltag eines staubigen Politikwissenschaftlers lerne, das hätte ich mir ja nie zugetraut oder zu träumen gewagt.
Ja, das ist eben das Bereichernde offenbar, was Sie nutzen.
Obwohl staubig, ich betone ausdrücklich nicht auf Ihre immer recht modisch adretten und ausgefallenen Anzüge, wenn sie vor laufenden Kameras im Einsatz sind, gemünzt war, sondern nur auf das Politikfeld.
Das ist auch nicht staubig, das ist schon viel attraktiver, weil wir auch sehen, es entwickelt sich immer neu und immer anders. Das macht die Sache ja so interessant, auch den Werkstoff der Politik, der eben nicht aus dem Bohren dicker Bretter besteht, sondern sich viel fluider darstellt.
Herr Kort, ich bedanke mich fürs Diskutieren. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Woche, auf unsere dann 11. Folge des VVM-Podcasts Korte und Rink. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.